Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Und ich habe mir Gedanken gemacht über eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Die lesen wir auch gleich. Es ist auch eine Situation, ja, die recht bedrohlich war zu der Zeit im Volk Israel. Lesen wir zuerst den Text aus Jeremia 36. Ich werde nachher noch einiges dazu sagen. Jeremia 36, und es geschah im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da ging das Wort des Herrn an Jeremia: Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag. Vielleicht werden die vom Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Da rief Jeremia den Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb, wie mir Jeremias ihm vorsagte, alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Und Jeremia befahl dem Baruch und sprach, ich bin verhindert, sodass ich nicht in das Haus des Herrn gehen kann. Darum geh du hinein und lies aus der Rolle vor, was du aufgeschrieben hast, wie ich es dir vorgesagt habe, wie ich dir vorsagte, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Fastentag. Auch vor den Ohren aller Juden, die aus ihren Städten kommen, sollst du sie lesen. Vielleicht wird ihr Flehen vor dem Angesicht des Herrn gelten. Und sie werden umkehren, jeder von seinem bösen Weg. Denn groß ist der Zorn und Grimm, den der Herr gegen dieses Volk ausgesprochen hat. Und Baruch der Sohn Nerias machte es ganz so, wie ihm der Prophet Jeremia geboten hatte, indem er im Haus des Herrn aus dem Buch die Worte des Herrn vorlas. Und es geschah im fünften Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im neunten Monat, dass man die ganze Bevölkerung von Jerusalem und alles Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam, zu einem Fasten vor dem Herrn berief. Da las Baruch aus dem Buch die Reden Jeremias im Haus des Herrn, in der Kammer Gemarias, des Sohnes Schaffans, des Staatsschreibers im obersten Vorhof, am Eingang des neuen Tores, des Hauses des Herrn vor den Ohren des ganzen Volkes. Und Michaja, der Sohn Gemarias, des Sohnes Schaffans, hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch, und er ging in das Haus des Königs, in die Kanzlei hinab, und siehe, da saßen alle Fürsten, nämlich Elishama, der Kanzlerschreiber, Delaja, der Sohn Gemarias, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaria, der Sohn Schaffans, Zedekia, der Sohn Hananias, und alle Fürsten. Da verkündigte ihnen Michaja alle Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch vorlas. Da sandten alle Fürsten Jehudi, den Sohn Netanias, des Sohnes Schemalias, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen, nimm die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes gelesen hast, zur Hand und komm. Da nahm Baruch, der Sohn Nerias, die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen, und sie sprachen zu ihm, setze dich doch und lies vor unseren Ohren. Und so las Baruch vor ihren Ohren, und es geschah, als sie alle Worte gehört hatten, da sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch, wir müssen dem König alle diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch und sprachen, sage uns doch, wie hast du alle diese Reden aus deinem Mund aufgeschrieben? Da antwortete ihnen Baruch, er sagte mir alle diese Worte mündlich vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Da sprachen die Fürsten zu Baruch, geh hin und verbirg dich mit Jeremia, damit niemand weiß, wo ihr seid. Und sie gingen in den Hof zum König, nachdem sie die Rolle in der Kammer Elishamas des Schreibers niedergelegt hatten, und berichteten alle die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi, um die Rolle abzuholen. Und er brachte sie aus der Kammer Elishamas des Schreibers. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im neunten Monat, und der Kohletopf brannte vor ihm. Und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie ins Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss, weder der König noch alle seine Diener, obwohl sie alle diese Worte gehört hatten. Doch baten Elnathan, Delaja und Gemaria den König, die Rolle nicht zu verbrennen, aber er hörte nicht auf sie. Und der König befahl dem Königssohn, Jerachmel, Seraja und den Sohn Asriels und Chelemia, dem Sohn Abdels, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hielt sie verborgen. Nachdem nun der König die Rolle mit den Worten, die Baruch nach dem Diktat Jeremias niedergeschrieben hatte, verbrannt hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia. Nimm dir noch eine andere Rolle und schreibe darauf alle früheren Worte, die auf der ersten Rolle geschrieben standen, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Und Joachim, der König von Juda, sagte, so spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt, indem du sprachst, warum hast du hineingeschrieben, dass der König von Babel gewiss kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertilgen wird? Darum, so spricht der Herr von Joachim, dem König von Juda, er soll keine Nachkommen haben, auf dem Thron, der auf dem Thron David sitzt. Sein Leichnam soll hinausgeworfen werden, sodass ihn bei Tag die Hitze und bei Nacht der Frost trifft. Und ich will seine Bosheit und die seiner Nachkommen und seiner Knechte an ihnen heimsuchen. Und ich werde über sie, über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda alles Unheil bringen, das ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn Nerias, und er schrieb, wie Jeremias ihm vorsagte, alle Worte hinein, die in dem Buch gestanden hatten, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele andere Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Soweit das Wort Gottes, ist ein relativ langes Kapitel, aber ich habe das Zusammenhangs wegen habe ich ein bisschen das ganze Kapitel gelesen. Für den einen ist sie mehr bekannt, für den anderen weniger, diese Begebenheit. Und ich möchte vielleicht kurz etwas zu der Situation damals sagen, wie es war. Wir hatten eine politisch sehr angespannte Situation in Juda. Israel, das Nordreich, war bereits gefangen geführt gewesen. Also die Assyrer haben es schon eingenommen gehabt. Also das Nordreich existierte schon eine ganze Weile nicht mehr. Obwohl Gott auch da immer wieder auch große Propheten geschickt hatte, wie zum Beispiel Elia und Elisa, die im Nordreich weissagten. Aber sie haben sich nicht abbringen lassen. Die sind früher hinweg gerafft worden sozusagen, weil Gott ihnen einen Vorwurf gemacht hat, dass sie in der Sünde Jerobeams, nämlich den Götzendienst, den haben sie nie verlassen. Diesen Weg des Jerobeam, der erste König nach Salomo sozusagen über die 10 Stämme im Nordreich. Und durchweg waren das alles gottlose Könige. Wenn wir so die Könige und die Chroniker lesen, dann liest man immer, und der König regierte so und so lang und er hatte die und die Mutter und er tat entweder was gut war in den Augen des Herrn oder er tat was böse war in den Augen des Herrn. So wiederholt sich dieser Spruch immer wieder in den Königen und in den Chroniker. Und in den Nordreich war es durchweg so, dass die Könige taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie fahrten alle in der Sünde dieses Jerobeam, der da in Bethel auch die Kälber aufgebaut hatte, als Alternative zu Jerusalem, wo der wahre Gott angebetet werden sollte. Ja, der hat einen richtig großen Götzendienst etabliert. Aber ähnlich war es im Volk Juda. Und da ging es etwas länger. Und da die Assyrer standen ja auch schon von Jerusalem, aber damals regierte ein gottesfürchtiger König. Das war der Hiskia. Und der Hiskia, der ist mit seinem Anliegen zu Gott gegangen. Und es ist so schön, auch aus unserem Kapitel heraus zu lesen, was eigentlich die Absicht Gottes mit dem Volk war. Er hat natürlich beschlossen, dieses Volk zu richten. Er hat gesagt, wenn ihr in der Sünde bleibt, dann habe ich keine andere Wahl. Dann kommt Gericht, dann werde ich euch aus diesem Land herausjagen, sozusagen. Ich werde es nicht verschonen. Es wird Gericht über dieses Land kommen. Und das war schon zur Zeit Hiskia so, dass Gott es gesagt hatte. Aber weil Hiskia ein gottesfürchtiger Mann war, hat Gott ihn eben verschont, dass er dieses Unheil nicht sieht. Und ähnlich war es auch beim Vater von diesem Joachim, von dem wir gelesen haben, das war ja der Josia, auch ein sehr gottesfürchtiger Mann, ein König, ein junger König, der mit 8 Jahren auf den Thron kam und ja, dieser war ganz anders als sein Sohn. Der hat sehr früh schon den Herrn gesucht und es gab eine richtige Erweckung. Sie haben den Tempel ausgebessert, den Gottesdienst wieder eingeführt, ein großes Passa gefeiert und. Also da war Gottesfurcht noch im Volk. Und der Josia, der hat auch diese Botschaft bekommen, dass das Volk Juda auch in die Gefangenschaft gehen muss, dass Babel es einnehmen wird. Aber um seinetwillen, wegen seiner Frömmigkeit, sollte er auch dieses Unheil nicht sehen. Und es geht auch gleich aus den ersten Versen, aus dem Kapitel, das wir gelesen haben, hervor, was ist die Absicht Gottes, wenn er so eine Heimsuchung ansagt. Und die Absicht Gottes ist eben Heimsuchung, dass die Menschen wieder nach Hause kommen zu ihm. Es ist ja sein Volk gewesen und er hat ja nicht als erste Absicht gehabt, es zu vernichten, sondern die ganzen Maßnahmen, die er da hat, ja, ihnen angedeihen lassen, waren die Absicht, dass sie zurechtkommen. Wir lesen gerade in den ersten Versen, in Kapitel 3, in Vers 3, vielleicht werden die vom Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Da sehen wir auch wieder das Herz Gottes, das eigentlich nicht möchte, dass dieses Volk kaputt geht, dass dieses Volk in Gefangenschaft geht. Aber auf der anderen Seite ist er auch der gerechte Gott, der nicht einfach sagen kann, jo, das lassen wir jetzt stehen, das passt schon. Sondern auf Sünde, Gott kann nur mit dem Sünder in Kontakt wiederkommen, wenn Buße und wieder und Umkehr stattfindet. Und da hat er gehofft. Und es gab ja auch solche Begebenheiten, die kennen wir auch aus der Bibel, auch selbst beim Jona, ein heidnisches Volk, Ninive, diese Hauptstadt der Assyrer. Und es ist erstaunlich, dass dieser Jona der einzige Prophet ist, bei dem keine Heilsbotschaft verkündigt wird. Da wird nur Gericht verkündigt. Der Jona geht rein und sagt, 40 Tage ist die Stadt platt, fertig. Das war die Botschaft. Er hat keinen Ausblick geschenkt. Wenn wir die kleinen Propheten lesen, ganz oft ist viel über Gericht geschrieben, aber es gibt immer auch den Ausblick, dass Gott dieses Volk wiederherstellen wird. So in den letzten Kapiteln. Weil es Gott eben wichtig ist, diese Wiederherstellung. Er ist nicht ein Gott, der einfach draufhaut und zerstört, sondern sein Zweck und seine Absicht seines Herzens ist Wiederherstellung, die Beziehung wiederherstellen zu ihm. Und das sollte auch dies bezwecken. Ich habe mir auch gefragt, dieser Joachim, wenn wir sehen, wie er handelt, er hat doch in einer Zeit auch gelebt, wo er wirklich, wo Gott erfahren werden konnte. Gerade sein Vater, wie ich sagte schon, der Josia, das war ein sehr, sehr gottesfürchtiger König, der auch mit Gott lebte. Und er hätte sich da was abgucken können. Und wir sehen aber da ganz einfach, dass auch da jede Generation aufs Neue ihre Beziehung zu dem Herrn ganz persönlich einrichten muss. Es gibt diesen berühmten Satz, oder dieser Satz ist, Gott hat keine Enkelkinder. Der ist einfach wahr. Sondern Gott hat nur Kinder. Und so muss jede Generation neu festmachen, diese Beziehung mit dem Herrn, mit Gott, und kann sich nicht darauf verlassen, ach so, ich habe einen Vater, der gläubig ist. Das passt schon irgendwie. Und es ist auch keine Garantie, wenn die Eltern gläubig sind, dass die Kinder gläubig sind nachher. Sondern es ist jeder Mensch einzeln und steht ganz persönlich vor Gott und muss verantworten, was er mit seinem Leben tut und was er mit seinem Leben nicht tut. Und dieser Joachim hatte sich für den Weg entschieden, den Weg ohne Gott zu gehen. Es steht von ihm, dass er ja, den Weg, ich lese aus Chroniker 36, Vers 5. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. Davor war kurz sein Bruder auf dem Thron, der Joachas, der war nur 2 Monate dran, und dann wurde praktisch er eingesetzt, und zwar vom Pharao, vom Herrscher von Ägypten. Weil da hatten sie auch gerade Tribute zu zahlen, also politisch war das alles ein bisschen eine sehr schwierige Situation. Aber irgendwie haben sie gedacht, sie können es mit eigener Kraft schaffen. Und der Joachim hat sich entschlossen, den Weg ohne Gott zu gehen. Und er hat ein gutes Vorbild gehabt in seinem Vater. Ein gutes Vorbild, wo er gesehen hat, ja, Gott kann Wunder wirken, Gott kann verschonen. Gott kann, muss nicht richten, wenn wir doch ein bußfertiges Herz haben. Und in diesem Text sehen wir in der Hauptsache 3 unterschiedliche Menschengruppen, die sich darstellen. Es ist zum einen das Volk, dann sind es die Fürsten und das ist dann der König noch mit seiner Gefolgschaft. Und ich habe mir gedacht, in dieser ganzen drückenden Situation sehen wir auch auf das Wort Gottes unterschiedliche Reaktionen. Jeder reagiert unterschiedlich darauf. Es gibt natürlich noch Jeremia und Baruch, die 2, aber die sind einfach nur die Überbringer der göttlichen Botschaft, des Wortes Gottes in diesem Text. Und das Wort Gottes, das wird aufgeschrieben von Baruch und soll dann weitergegeben werden. Und wir sehen zum einen das Volk. Die haben ja auch mitgekriegt, dass es Spannung gibt im Land. Und die machen es richtig. Die haben den Fasten ausgerufen und da kommt das Volk aus den umliegenden Städten, Jerusalem, und sie versammeln sich im Haus des Herrn, um zu fasten. Ich habe mir auch gedacht, ja, da war noch wahrscheinlich ein Rest Gottesfurcht von dieser Zeit des Josia da im Volk. Und sie suchen Gott. Das ist eine mögliche Reaktion auf das Wort Gottes. Und sie hören da, was Gott zu sagen hat. Sie sind daran interessiert. Und sie nehmen es ernst und sie denken, ach, das Wort Gottes ist wichtig. Das müssen wir doch weiter sagen. Das hat doch Konsequenzen für uns. Und dann geht es weiter zu den Fürsten. Wir merken, die sind immer so für sich im Abgetrennt. Da ist irgendwie auch keine Homogenität mehr im Volk. Also die Fürsten waren wieder für sich. Dann wurde die Rolle der Fürsten gebracht. Und auch die Fürsten hören es, aber die reagieren komplett anders. Die erschrecken. Die kriegen Angst. Ist auch eine Reaktion aufs Wort Gottes. Und ich dachte, wieso schrecken die jetzt? Was ist da los? Und ich denke, das sind schon auch die beiden Fürsten, wahrscheinlich die ein bisschen gebildetere Schicht gewesen. Und die vielleicht auch, die aus der Zeit von Josia noch einiges wussten. Und die ganz genau wussten, was richtig war. Die wussten, dass was viel schief läuft im Volk. Die haben natürlich auch die Bedrohung von außen gesehen, aber da war schon Bewusstsein dafür, da ist ein Gott im Himmel und das, was wir machen, ist nicht okay. Aber sie reagieren mit Angst. Das ist unterschiedlich wie das Volk. Das Volk kam, um zu fasten. Und dann gucken sie, wie sie es weitermachen und bringen die Rolle zum König und zu seiner Gefolgschaft, die da bei ihm, die engeren Leute. Und auch dort wird die Rolle gelesen, das gleiche Wort. Das gleiche Wort, das beim Volk und bei den Fürsten war, wurde auch dort gelesen. Komplett andere Reaktion. Hier wird das Volk, das Wort einfach verachtet. Es wird für nichts geachtet, es wird für Papier geachtet. Der König sitzt entspannt am Feuer und hört sich das an, schneidet raus, schmeißt ins Feuer. Zeile um Zeile steht es hier geschrieben. Und das ist auch eine Reaktion, wie man mit dem Wort Gottes umgehen kann. Und ich denke, ja, da denkt man zuerst an gottlose Menschen, die mit der Bibel nichts anfangen können. Aber so weit möchte ich gar nicht gehen. Sondern ich denke, das ist ein Wort, das an uns geschrieben wurde. Auch damals das Volk Juda, es war das Volk Gottes. Die wussten ganz genau um die göttlichen Dinge Bescheid. Und selbst das kann in einem Volk Gottes passieren, dass man aus der Bibel Zeile für Zeile rausschneidet und ins Feuer schmeißt. Und das ist eine große Gefahr. Und ich habe mich gefragt, auch für mich persönlich war es eine sehr große Frage, ja, wie gehst du mit der Bibel um? Mit dem Wort Gottes, das dir gegeben ist, wenn Gott spricht, was ist dein Umgang damit? Hörst du ihm zu? Tust du fasten? Tust du beten? Wie gehst du damit um? Es gibt ganz andere Beispiele, zum Beispiel der Josia, der Vater von diesem Joachim. Die haben damals den Tempel renoviert und da haben sie auch das Buch gefunden, das Buch des Gesetzes. Das war auch Wort Gottes. Das war eine komplett andere Reaktion. Dieser König, als er das Gesetz hört, zerreißt er seine Kleider und sagt, wir haben uns schuldig gemacht vor Gott. Da war Buße, da war Trauer über die Sünde da. Da war Sündenerkenntnis da. Bei Joachim nicht. Da war gar nichts. Da war Verachtung da. Und ich denke, das sagt uns ganz viel, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Empfinden wir das Wort Gottes wie die Fürsten, als etwas Angstmachendes, als etwas Einschränkendes, als etwas Unbequemes, als ein Korsett, das uns irgendwie keine Freiheit gibt und uns die Freude des Lebens nimmt? Ist es das? Oder sind wir wirklich wie das Volk, wo die Frömmigkeit noch da war, das einfache Volk, das wirklich den Herrn suchte, das aus allen Städten herumkam, ins Haus des Herrn und den Herrn suchte. Und so gibt es auch in der heutigen Zeit, auch in der Christenheit, unterschiedliche Reaktionen auf Gottes Wort. Und wenn wir es lesen, wünsche ich mir doch, dass wir so sind wie das Volk. Dass wir das Wort Gottes einfach stehen lassen. Es hilft auch nichts, wenn wir es einfach sezieren. Das ist nur der Anfang. Das ist auch erstaunlich. Er hat es ja nicht komplett genommen und ins Feuer reingeschmissen, das Vorgehen, sondern Stück für Stück für Stück. Und so läuft es oft in frommen Kreisen auch. Die Bibel wird nicht komplett genommen und weggetan, sondern zuerst muss man diesen Vers historisch kritisch betrachten. Und dann kommt der nächste Bibeltext, den man historisch kritisch ganz anders und der zeitlich passt es heute gar nicht zu uns. Ja, und dann Stück um Stück verliert es an seiner Bedeutung und so ist es, dass man Schnipsel, für Zeile einfach verbrennt. Und am Schluss hat man leere Hüllen, weil das Wort nicht mehr die Kraft hat, Menschen zu verändern, weil wir haben es verbrannt in unserem Herzen. Und davon möge Gott uns bewahren, dass wir das tun. Was auch sehr tröstlich ist, wir sehen, persönlich für dich, persönlich für mich, können wir wirklich das Wort Gottes verbrennen. Es haben noch viele im Mittelalter versucht, auf Haufen die ganzen frommen Schriften zu verbrennen. Aber das Ende des Kapitels zeigt uns, das Wort Gottes bleibt. Und er schreibt diese Worte nochmal auf eine andere Rolle. Und das Wort Gottes bleibt. Der König hat für sich persönlich entschieden, das Wort Gottes ins Feuer zu schmeißen. Und das kann jeder für sich persönlich entscheiden. Es ändert nichts an der Tatsache, dass das Wort Gottes bleibt. weil er der Ewige ist. Und das ist diese Arroganz auch des Menschen, dass er denkt, er könnte damit wirklich etwas auslöschen. Er kann es nicht, weil Gott über allem steht. Und das ist das Wunderbare für die Menschen, die wirklich mit Gott in einer Gemeinschaft, im Bund leben und wirklich sich auf ihn verlassen. Weil die können diese Konstante in ihrem Leben, auf die können sie sich 100% verlassen. Das ist nicht so immer so wackelig, steht sie morgen noch, steht sie nicht mehr morgen. Israel wird einmal gesagt, ich denke, der assyrische König stand vor der Tür, das war das Nordreich, als er sagt, du verlässt dich auf Ägypten. Ägypten ist wie ein Rohrstab, wenn du dich darauf stützt, fährt er dir durch die Hand. Das sind oft die Stützen, die wir bauen. Aber Gott ist nicht seine Stütze. Er steht, egal was kommt. Und wenn wir uns auf ihn verlassen, dann dürfen wir erfahren, dass er eben vergibt. Das ist dieses Endziel, dass er wiederherstellt. Dafür sind Heimsuchungen da. Heimsuchungen sind nicht als Gericht gedacht, sondern als Heimsuchung. Der Ruf, komm nach Hause, Kind. Wie kann das passieren? Und damit möchte ich auch schließen. Ich möchte doch nochmal zurück aufs Leben des Josia zurückgreifen. Und im Buch der Chronik steht von ihm ein sehr schöner Vers, der mir auch viel zu denken gegeben hat. Beim Regierungsantritt von Josia, 2. Könige, Kapitel 22, nein, das war die Chronikerstelle. Genau, 2. Chroniker 34 steht, ab Vers 1, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Und jetzt kommt der Vers, den ich so mag. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Und darauf kommt es an. Es ist ein aktives Geschehen. Das kommt nicht von alleine, das fliegt dir nicht zu. Sondern dieser Josia, dieser Vater vom Joachim, der fing aktiv an, Gott zu suchen. In einem Alter, das können wir auch schön ausrechnen, also 8 Jahre seiner Regentschaft, mit 8 ist er auf den Thron gekommen, also er war 16. Ein jugendlicher Mann, der alle Möglichkeiten hatte, sein Leben zu genießen, zuerst einmal auszuprobieren, was geht denn so? Der hätte die Chance gehabt, die Möglichkeiten, er hat gesagt, oh, ich bin noch zu jung für diesen Ernst des Lebens, ich muss jetzt einmal ausprobieren, mal gucken, ob das so mein Weg ist oder nicht. Das ist auch mein Appell heute, verschenke nicht die Lebensjahre an den Teufel, an den Satan, sondern fange aktiv an, Gott zu suchen. Dann kannst du diesen Weg des Josia gehen und nicht diesen Weg Joachims gehen, der eigentlich danach ja wirklich in der Gefangenschaft gelandet ist, der dann auch gestorben ist, weil er den Weg Gottes nicht wollte. Jerusalem ist schlussendlich gefallen, das war der König, bei dem die erste Wegführung stattfand. Fahren dann nochmal 2 Stadt hinterher. Also insgesamt waren es 3 Etappen, in denen die Wegführung von Juda stattfand durch Nebukadnezar, den König von Babel. Und er hat sozusagen das eingeläutet. Er war der Erste, bei dem die erste Wegführung stattfand, weil er nicht sich gebeugt hat und nicht auf Gott gehört hat. Deshalb mein Aufruf, verschenke keine Lebensjahre an den Satan. Fange an, aktiv ihn zu suchen. Der Weg Josias ist ein viel schönerer als der des Joachim. Schneide nichts aus der Bibel heraus. Nimm sie als Wort Gottes und Gott wird sich zu dir bekennen. Er wird vergeben, er wird heilen und er wird Erfolg schenken auf dem Weg.